In der Predigtvorbereitung musste ich an so eine Geschichte in meinem Leben denken. Es war im Jahr 2015 und wir waren unterwegs mit dem Auto zur Bibelschule. Meine Frau und ich und noch ein Bruder, ein lieber Bruder aus der Gemeinde. Und wir hatten eine kleine Panne. Ich habe innerhalb von 5 Kilometern 20 Liter Diesel verloren und das hat uns gezwungen anzuhalten, sonst wäre es teuer geworden bis nach Zürich. Und dann kam der ADAC und der war bereit, uns mitzunehmen, hat das Auto hinten aufgeladen auf die Ladefläche und dann kam dieses eine Problem auf. Vorne in dem Fahrzeug vom ADAC ist zu wenig Platz. Er kann nur 2 Leute mitnehmen. Und so war es dann so, meine Frau und dieser liebe Bruder aus der Gemeinde, sie sind dann vorne mit eingestiegen. Und ich musste hinten auf der Ladefläche in meinem eigenen Auto sitzen, während wir dann abtransportiert wurden. Und so bekam ich diese Antwort, sorry, wir haben keinen Platz für dich. Und das war eine interessante Möglichkeit, auch mal irgendwo mitzufahren und diese Erfahrung zu machen. Aber dennoch dachte ich mir, die da vorne in diesem ADAC-Fahrzeug haben bestimmt eine richtig gute Gemeinschaft. Und ich muss hinten im Winter in diesem kalten Auto sitzen und bin ausgeschlossen von dieser freudigen Gemeinschaft. Es war eigentlich gar nicht so gut, wie ich dann später mitbekommen habe. Aber ich habe mich ausgeschlossen gefühlt. Ich habe mich gedemütigt gefühlt für den Moment. Vielleicht übertreibe ich auch ein bisschen, damit es eine gute Einleitung wird. Aber wir sehen, wenn es schon für mich so war, wenn ich schon Situationen in meinem Leben kenne, wo ich sagen würde, ja, ich habe mich ausgegrenzt gefühlt, weil kein Platz mehr für mich da war. Wie viel mehr muss es für Jesus so gewesen sein? Denn Jesus war nicht einfach nur irgendein Baby, sondern es ist der ewige Sohn Gottes, der Mensch wurde, aber keinen Platz auf dieser Welt fand. Der Retter der Welt, der Mensch wird und auf diese Welt kommt, aber anstatt dem schönsten und ehrwürdigsten Empfang bekommt er den schmutzigsten, den entwürdigsten Platz, den man ihm nur anbieten könnte. Zwischen Misthaufen und Tieren und nicht zwischen goldenen Badewannen, wo bereits 100 Diener warten, die ihn umsorgen und für ihn dienen können. In Lukas 2, Vers 7, Thomas, ist unter anderem vorgelesen, heißt es, und sie gebar ihren erstgeborenen Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, weil in der Herberge kein Raum für sie war. An diesen Worten bin ich hängen geblieben, von diesem ganzen Text, deswegen geht es heute nur darum, sie legten ihn in diese Krippe, weil kein Platz für ihn war. Maria brachte diesen Sohn Gottes zur Welt, aber er fand keinen Platz. Und von dieser Stelle möchten wir heute ausgehen und sehen, dass eigentlich die ganze Schrift, die ganze Bibel uns das aufzeigt, dass egal wo Jesus war, egal was Jesus getan hat, für ihn kein Platz da war. Die Menschen ihn nicht haben wollten. Wo immer er war und wo immer er sich aufhielt, die Menschen wollten ihn dort nicht haben. Und anschließend, nachdem wir das gesehen haben, möchten wir das auf uns übertragen und uns fragen, ja, wie sieht es denn heute aus? Wie sieht es dann in meinem Leben aus, in meinem Herzen aus? Wo ist dort ein Platz für Jesus? Wo hat er heute den Platz und den Raum in unserem Leben, um all das auszufüllen? Und wir möchten 7 Aspekte sehen, in denen Jesus keinen Platz fand. Zuerst kein Platz bei seiner Geburt. Lass uns noch einmal in diese Situation hineingehen von der Geburt Jesu. In dieser Zeit, als Maria schwanger wurde, gewirkt vom Heiligen Geist und dieser Engel ihnen mitteilt, dass sie den Sohn Gottes gebären soll, den Retter der Welt zur Welt bringen soll, musste jeder in seine Herkunftsstadt reisen, um sich dort zählen zu lassen. Nicht die besten Voraussetzungen für eine Schwangerschaft, ist nicht so einfach wie heute zu reisen. Aber sie waren sich durchaus im Klaren, Maria und Josef, sie wussten, welches Kind sie austragen. Sie wussten, dass es nicht ihr eigenes war, sondern durch den Heiligen Geist gewirkt, der Messias, der Retter der ganzen Welt. Wahrscheinlich war ihnen damals noch gar nicht so sehr klar, was für ein Leben Jesus führen müsste. Wahrscheinlich war ihnen noch gar nicht so sehr klar, dass Jesus in seinem ganzen Leben auf dieser Welt eigentlich nur Not und Leid erfahren würde. Und dass er am Ende diesen schrecklichen Tod sterben würde, den auch Maria selbst miterleben muss. Aber ihnen war bewusst, dass er der König der Könige sein wird. dass er das Volk befreien wird. Dass er derjenige ist, von dem die ganze Schrift spricht. Und obwohl sie das wussten, obwohl sie sich darüber im Klaren waren, gelang es ihnen nicht, konnten sie es nicht bewirken, dass dieser Sohn Gottes einen Platz bekommt, wo er normal auf diese Welt kommen kann. Also für deutlich unbedeutendere Personen wurden schon viele Reservierungen in Herbergen gestrichen und Personen bevorzugt. Das ist eigentlich nur eine Frage des Einflusses. Aber für den Sohn Gottes steht kein Platz. Für den Sohn Gottes kann keine andere Reservierung gestrichen werden. Nicht mal für eine schwangere Frau, die leidet. Für den kommenden Retter, an den wir heute glauben, gab es keine Barmherzigkeit. Keine Barmherzigkeit in diesen Herbergen. In diesem Elend musste unser Herr und Heiland zur Welt kommen. Das heißt, wenn wir das Leben von Jesus sehen, während er auf dieser Erde war, begann dieser Weg mit Unbarmherzigkeit, mit Platzlosigkeit. Von Anfang an wollte die Welt Jesus mitteilen: Jesus, für dich ist hier kein Platz. Wir können dir keinen Platz anbieten. Du bist hier gar nicht willkommen, du gehörst hier gar nicht her. Wir haben nicht mal einen Platz für dich, wo deine Mutter dich in Ruhe auf diese Welt bringen kann. Du bist es uns nicht wert, dass wir einen Platz für dich opfern. Und danach entsteht so eine Lücke im Leben von Jesus. Dann wissen wir ganz wenig, nur diese eine Begebenheit, als er 12 war. Da will ich jetzt nicht so viel drauf eingehen, aber wir sehen es später in der Nachfolge. Wir sehen später in der Nachfolge, dass für Jesus auch dort kein Platz war. Bereits früh hat Jesus Menschen dann in seine Nachfolge gerufen, die ihm nachfolgen sollten. Und einige kamen und gingen Jesus nach. Und es gab immer wieder solche Situationen, wo sich viele Menschen um ihn geschart haben und viele ihn begleitet haben. Und Jesus hat diese Menschen dann gelehrt, er hat sie unterrichtet, er war mit ihnen unterwegs, er hat ihnen aufgezeigt, was es mit dem Reich Gottes auf sich hat. Aber nicht nur Jesus, er rief nicht nur die Menschen in die Nachfolge, sondern es kamen auch Menschen, die zu ihm sagten: Jesus, ich will dir nachfolgen. Ich will dir nachfolgen, egal wo du hingehst. Zeig mir, wo du wohnst. Zeig mir dein Haus, deine Hütte. Und Jesus sagt dann zu diesem Menschen, der das sagt, als sie auf dem Weg dahin zogen, sprach dieser eine zu ihm: Ich will dir nachfolgen, wohin du auch gehst. Und Jesus sprach zu ihm: Die Füchse haben Höhlen und die Vögel des Himmels Nester, aber der Sohn des Menschen hat nicht, wo er das Haupt hinlege. Dieser Mann, er kommt also zu Jesus mit diesem Anliegen: Jesus, ich will dir nachfolgen. Und Jesus scheint hier so eine Art Ausrede vorzulegen und sagt: Schau mal, sogar die Tiere, die Vögel, die haben Häuser, die haben Nester, denen geht's gut, die haben einen Platz, wo sie hingehören, die haben einen Platz, wo sie sich hinlegen, wo sie leben. Ich habe gar nichts. Ich habe nicht mein Bett, wo ich mich ablegen kann, wo ich mich hinlegen kann. Jesus sagt ja eigentlich: Du willst mir nachfolgen? Ich kann dir nicht meine Hütte zeigen, mein Haus, ich kann dir nicht meinen Besitz zeigen. Ich bin obdachlos. Ich habe nichts. Seit der Geburt von Jesus hat sich scheinbar bis zu diesem Zeitpunkt, er ist natürlich aufgewachsen bei seiner Familie, aber sichtbar hat sich nicht so viel verändert. Es gab keinen Platz für ihn in dieser Welt, in der er sich entfalten könnte, in der er sich ausbreiten könnte. Er entschloss sich also, in seinem öffentlichen Dienst zu gehen und in dieser Welt, in der er lebt, in dieser Welt, in der du und ich leben, in dieser Welt, in der wir uns Autos kaufen und Häuser kaufen und uns einrichten und versuchen, unseren Stil dort hervorzubringen, er tat all diese Dinge nicht. Er war obdachlos. Er entschied sich dazu, ohne Gut und Habe und nichts für sich zu nehmen, herumzugehen für die Mission Gottes. Jesus war nicht reich. Er hatte kein Problem mit Materialismus. Er hatte keine Rücklagen, er hatte keine Versicherung, er hatte keinen großen Kleiderschrank. Und er entschied sich dafür. Er entschied sich dafür, in einer armen und schwierigen Situation zu leben und widmete sich diesem Ziel Gottes. Jesus, er selbst, er hat das nicht so gemacht wie wir. Wir finden unseren Platz, oft nicht so weit weg von dort, wo die Eltern uns großgezogen haben. Und dann machen wir es uns dort selbst bequem und gemütlich. Und richten alles ein und kaufen uns Dinge oder mieten es. Aber Jesus, er tat es nicht. Er bereitete sich nicht ein Haus vor. Er baute sich kein Nest, kein Eigenheim, kein Eigentum. Er hat sich auch nicht überlegt, welchen Stil er sich einrichten will und wie lange dieser Stil gut aussehen würde. Er hat auch keine Bilder von sich und den Jüngern entwickelt, um die dann in seiner Wohnung aufhängen zu können. Er hat auch nicht ein Kochbuch nach dem anderen ausprobiert. Und er hat sich auch keine Werkstatt aufgebaut, wo er seine Schreinerfähigkeiten immer mehr entwickelt. Er hat diese Dinge nicht getan. Er war obdachlos. Er hatte nichts. Jesus entschied sich, in dieser Welt, in dieser Nachfolge, und das zeigt er den Menschen, die ihm folgen wollen, nichts für sich zu haben. Keinen Platz in dieser Welt einzunehmen, wie wir ihn einnehmen. Es gab auch für den Sohn Gottes keinen geeigneten Platz, in dem er sich entfalten könnte oder entfalten wollte. Es gäbe keine Wohnung oder Arbeitsstelle oder Ausstattung, die ihm recht gewesen wäre. Er lebte für diesen Moment und für die Ewigkeit und verzichtete auf diesen Platz in dieser Welt. Für ihn war dort kein Platz. Aber es geht auch weiter. Für ihn war auch kein Platz in der Heimat. Das wird daran sichtbar, dass als Jesus in die Heimat reiste, an einen Heimatort, wo er eine Zeit lang war, und dort begann zu predigen. In der Synagoge, also gar nicht so aufregend, er hat es immer wieder getan, er ging in die Synagoge und dort waren Leute und zu denen hat er die Worte Gottes gesprochen. Und die Menschen, sie fragten sich, Moment mal, woher weiß Jesus all diese Dinge? Warum weiß er all das? Wir kennen ihn doch, wir wissen doch, wer er ist. Er ist doch einer von uns, er ist doch hier aufgewachsen, und so heißt es an dieser Stelle, dass die Menschen verwundert sind und sie fragen, ist das nicht der Sohn des Zimmermanns? Heißt nicht seine Mutter Maria und seine Brüder Jakobus und Josef und Simon und Judas? Seine Schwestern, sind sie nicht alle bei uns? Woher hat nun dieser all das? Und sie nahmen Anstoß an ihm. Jesus aber sprach zu ihnen, ein Prophet ist nicht ohne Ehre, außer in seiner Vaterstadt und in seinem Haus. Und er tat dort nicht viele Wunderwerke wegen ihres Unglaubens. Diese Menschen, sie vergewissern sich nochmal und sie sagen, Moment mal, wir wissen doch, wer dieser Jesus ist, wir kennen ihn doch, seine Schwestern, seine Brüder, seine Mutter, wir wissen doch all das, wir kennen ihn. Und sie nehmen Anstoß an ihm, sie wollen ihn nicht haben, sie haben ihn abgelehnt, sie wollten ihn nicht haben, sie glaubten nicht an ihn. Ist es nicht eigentlich so, dass wenn jemand berühmt wird aus Böbingen, dann steht ganz Böbingen hinter diese Menschen, oder? Dann feiern wir ihn und wir freuen uns, bekannt dafür zu werden. Es ist auch nicht so, dass jemand, der viel Einfluss bekommt im Geistlichen, gerade zu Hause, gerade in seiner Heimat, dort viel Rückhalt bekommt, viel Bestätigung bekommt, sich zurückziehen kann und beschützt wird. Ist nicht die Heimat stolz auf den, der es zu was gebracht hat, den Gott gebraucht hat in dieser kleinen Heimatstadt? Aber sie nehmen Anstoß. Sie lehnen ihn ab. Gerade diese Menschen, die es doch gesehen haben, gerade diese Menschen, die doch gesehen haben, wie Jesus als Kind aufgewachsen ist, die sahen, wie er als Zimmermann vermutlich gearbeitet hat, die seine Geschwister kannten, die gesehen haben, wie Jesus mit ihnen gespielt hat. Sie hatten für ihn keine Barmherzigkeit, keinen Rückhalt, keine Heimat. In seiner eigenen Heimatstadt wurde er verachtet und abgelehnt. Vielleicht noch schlimmer, auch in seiner Familie. Das heißt in diesem Text auch, nicht nur in seiner Vaterstadt, sondern und in seinem eigenen Haus. In seinem eigenen Haus. Nicht nur in der Vaterstadt, sondern auch in seinem eigenen Vaterhaus fand Jesus keinen Platz. War kein Platz für ihn da. Die Schrift sagt es so an mehreren Stellen, dass die Brüder von Jesus nicht an ihn geglaubt haben. Eine Stelle möchte ich kurz nur vorlesen aus Johannes 7. Denn auch seine Brüder glaubten nicht an ihn. Hier geht es darum, dass die Brüder ihn ermutigen, nach Judäa zu reisen, um dort mehr Wunder und Zeichen zu tun, damit die Menschen mehr an ihn glauben. Und sie meinen das provokant. Sie provozieren ihn damit, weil sie nicht an ihn geglaubt haben. Vielleicht kennst du dieses Sprichwort, Blut ist dicker als Wasser. Das soll bedeuten, dass die familiäre Bindung stärker und wichtiger ist als alle anderen Bindungen, die wir haben. Also ungefähr so, wenn es wirklich schwierig wird im Leben, dann verlierst du vielleicht Freunde, verlierst deine Arbeitsstelle, verlierst gewisse Dinge, aber die Familie, die ist immer da. Die Familie, die wird sich am Ende, werden sie sich gegenseitig beerdigen und füreinander sorgen. Aber bei Jesus war das nicht so. Bei Jesus war es nicht so. Als seine Familie ihn einmal besucht, während er gerade predigt und seine Jünger sagen, hey Jesus, deine Familie ist da, willst du nicht mal zur Hintertür? Und Jesus sagt, wer ist meine Familie? Wer ist meine Mutter? Wer sind meine Geschwister? Es sind die, die den Willen des Vaters tun. Und damit zeigt er ganz sicher auch bewusst, das tun sie nicht. Sie glauben nicht an ihn. Gerade die Menschen, die Jesus in diesen vier Wänden erlebten, mit ihm gespielt und gegessen und Gemeinschaft gehabt haben, Geburtstag gefeiert haben und zur Schule gegangen sind, sie glaubten nicht an ihn. Es ist nicht so, dass wir genau ein anderes Gefühl von Familie erleben. Wenn wir Not haben und Schwierigkeit, dann sind sie da. Wenn es Schwierigkeiten auf der Arbeit gibt und wir dort keinen Platz haben, wenn es schwierig wird in Beziehungen, wenn irgendwelche Dinge passieren, eine Not, wie auch immer, dann sind sie für uns da. Da, wo wir von anderen Kreisen ausgeschlossen werden, da können wir in die Familie kommen und da ist unser Platz. Wir wissen, dort können wir hin, dort können wir sein. Aber Jesus, der ohne Sünde war, der das ganze Gesetz erfüllte, er fand keinen Platz in seiner eigenen Familie. Sie waren gegen ihn und sie wollten ihn nicht haben. Vielmehr, sie arbeiten gegen ihn, provozieren ihn, meinen, er ist von Sinnen. Ist das nicht ein überaus trauriges Bild? Der Sohn Gottes wird Mensch aus Liebe, um diese Menschen retten zu wollen. Und die Familie, in die er selbst hineingeboren wird, findet keine Barmherzigkeit für den Sohn Gottes. Findet keine Liebe für den Sohn Gottes, sondern Unglaube und Ablehnung. Kein Platz für Jesus in seiner eigenen Familie. Aber auch kein Platz bei seinen Jüngern. Vielleicht würden wir sagen, wenn schon die Familie es nicht schaffen konnte und es ihnen nicht gelingen konnte, eine Familie für ihn zu sein, dann doch vielleicht die Jünger. Dann könnten doch die Jünger seine neue Familie sein. Die, die wirklich bei ihm bleiben würden bis zum Schluss. Aber auch das entsprach nicht der Realität. Es gibt mehrere Situationen, in denen wir das beobachten können und sehen können, wo uns die Evangelisten berichten, dass die Jünger Jesus verließen. Aus unterschiedlichen Gründen. Ich möchte nur zwei Situationen kurz erwähnen. Die eine bezieht sich auf seine Predigt. Hier spricht über das Brot, das aus dem Himmel kommt und das er ist und die Menschen, sie interpretieren diese Predigt als eine harte Rede. Viele Predigten im Johannesevangelium waren hart für die Menschen, auch hier. Und als Folge von dieser harten Rede sagen sie dann, oder heißt es über sie, von da an gingen viele von seinen Jüngern zurück und wandelten nicht mehr mit ihm. Das heißt, als Jesus in seiner Lehre, in seiner Predigt harte Worte fand und die Menschen das hörten, wollten sie nicht mehr bei ihm bleiben. Wollten sie nicht mehr mit ihm mitziehen. Sie verließen ihn. Sie wollten nicht mehr seine Jünger sein, weil ihnen nicht gefiel, was er predigte, weil ihnen nicht gefiel, was er sagte. Und so war es nicht mehr angenehm, bei Jesus zu sein. Und sie wollten doch wieder ihre eigenen Wege gehen. Vielleicht würden Sie sagen, ja, das waren nur so die Mitläufer. Das waren so die 0815-Christen. Das waren so die, die es sowieso nicht ganz ernst gemeint haben. Aber die wirklich eng verbunden waren, die haben es geschafft. Die haben immer einen Platz für Jesus gehabt, aber so war es nicht. Sondern vielmehr, als die Luft immer dünner wurde, als sich die Lage um Jesus herum immer mehr zuspitzte und die Situation immer mehr angespannter war, merkten auch die besten Jünger, die an vorderster Front waren, dass es schwierig wird, dass sie Entscheidungen treffen müssen. Und als Jesus dann festgenommen wurde, Da bekamen die Jünger es mit der Angst zu tun. Und irgendwie macht das Matthäus so trocken, als ob es das Normalste wäre, sagt er. Da verließen ihn seine Jünger alle und flohen. Die Jünger waren doch nicht die wahre Familie Jesu. Wenn es seine Geschwister nicht sein konnten, die Jünger konnten es auch nicht. Als es darauf ankam, flohen sie. Nicht einer blieb zurück. Matthäus sagt es, sie verließen ihn, die Jünger, alle. Alle verließen ihn. Kein einziger blieb da. Die Jünger hatten in diesem Moment für Jesus in ihrem Leben keinen Platz mehr. In ihrem Herzen war in diesem Moment nur noch Platz für Angst und für Egoismus und für Stolz, aber nicht für Jesus. Es ist zu gefährlich geworden. Die Zeit, sie war spannend mit Jesus, sie war gut. Sie haben viel gelernt, aber jetzt ist es vorbei. Sie waren bei dem kräftigsten, besten Mann gewesen, aber er war jetzt nicht mehr kräftig. Er wurde festgenommen. Wer weiß, was sie mit den Jüngern machen würden. Und sie flohen und sie liefen weg und es war erledigt für sie. Das waren auch übrigens die Männer, die kurz vorher noch sich vergewisserten und sagten, Jesus, nicht ich, also ich bin's doch nicht, ich werde es doch nicht tun. Das waren diejenigen, die Jesus versprochen haben, ich werde mit dir gehen bis zum Tod. Aber als die Probleme dann kamen, hatten sie keinen Platz mehr für ihn und gingen doch wieder ihren eigenen Weg. Und das ziemlich schnell. Nicht nur die Jünger, wir können es ausweiten, auch bei all den anderen, wir können es sehen, bei den Menschen. Wenn es in der Familie und bei den Jüngern nicht gelang, so muss es doch irgendeinen Menschen gegeben haben, irgendeinen, der zu Jesus gehalten hat. Irgendeinen, der für Jesus da gewesen sein muss. Irgendjemand, der Jesus den Platz gegeben hat, der ihm zustand oder der gut für den Sohn Gottes gewesen sein könnte. Und bei der Einführung in das Johannesevangelium finden wir eine allgemeine Aussage über den Menschen in Beziehung zu Jesus. Und Johannes schreibt in Johannes 1, Vers 10, er war in der Welt und die Welt wurde durch ihn und die Welt kannte ihn nicht. Er kam in das Seine und das Seine nahm ihn nicht an. Jesus kam in die Welt. Jesus kam zu den Menschen. Aber nicht nur das, er hat auch diese Welt erschaffen. Er kam in die Welt, die er selbst erschaffen hat. Er kam in die Welt von Menschen, die er gewollt hat. Die Menschen, die er erschaffen hat. Die Menschen, die er gewollt hat, dass sie leben. Sie kannten ihn nicht. Die Schöpfung selbst kennt ihren Schöpfer nicht. Und er kommt zu diesen Seinen, zu diesen all diesen Menschen, denen er helfen will, für die er da sein will. Aber sie nehmen ihn nicht an, sie wollen ihn nicht. Das ist der grundlegende Zustand des Menschen. Jesus kommt auf diese Welt und er will für den Menschen da sein. Er will den Menschen helfen, er will den Menschen retten, er will ihn heilen. Aber der Mensch will es nicht. Er will in seiner Verlorenheit bleiben, in seiner Sünde, im Schmerz, in der Krankheit, in der Ungerechtigkeit. Er sieht all das und er will ihr Helfer und Retter sein, aber die Menschen wollen das nicht. Die Menschen wollen lieber ohne Jesus sein, lieber weiterhin verloren sein und zugrunde gehen. Irgendwie hört sich das für mich an, wie der traurigste Moment, den man sich nur vorstellen kann. Jesus kommt aus Liebe. Er ist bereit, diese ganze Schmach und die Niedrigkeit zu tragen. Er ist bereit, für uns selbst arm zu werden. Und was tun wir? Wir geben ihm nicht nur einen geringen Platz, sondern er bekommt gar keinen Platz. Der Höchste, der Schöpfer des Universums, kommt in sein Universum, in seine Welt und er findet dort selbst keinen Platz für sich. Derjenige, von dem wir erwarten mögen, dass er uns gnädig ist, uns gegenüber liebevoll und barmherzig ist. Er bekommt von uns nur Ablehnung und Unbarmherzigkeit und Hass. Wenn die frohe Botschaft die herrlichste Botschaft überhaupt ist, dann ist das die traurigste Botschaft. Wenn es die herrlichste Botschaft ist, dass Jesus in die Welt kommt, um Sünder zu retten, dann ist die traurigste Botschaft, dass die Welt von ihm nicht gerettet werden will. Und diese Kette ist noch nicht ganz vollständig. Jesus findet auch keinen Platz im Sterben. Jesus kam in diese Welt, um für uns das ewige Leben zu schaffen. Er war bereit, diesen Weg des Schmerzes und der Schmach zu gehen, diese Qualen für uns auf sich zu nehmen. Aber am Ende des Weges wurde er nur geschlagen, misshandelt, verspottet und getötet. Jesus fand nicht mal in seinem Sterben Platz in dieser Welt. Müsste das nicht eigentlich der Augenblick sein, während man stirbt, dass die Menschen einem gegenüber noch ein bisschen gnädig sind, einem die letzte Ehre erweisen wollen, einen letzten Wunsch erfüllen, ein letztes Trostwort auszurichten? Jesus fand nicht mal Platz für die Menschen, als er für sie starb. Müsste es nicht in den Menschen gewirkt haben, die auf ihn geblickt haben, die ihn gesehen haben? Lukas, er sagt es so. Und das Volk stand da und es sah zu. Es höhnten auch die Obersten und sagten, andere hat er gerettet. Er rette sich selbst, wenn dieser der Christus ist, der Auserwählte Gottes. Auch die Soldaten verspotteten, indem sie herzutraten und ihm Essig brachten und so weiter. Und wir sehen, wie alle einstimmen in diesen Spott. Auch die Verbrecher selbst, die mit ihm gekreuzigt werden. Was also Jesus hier am Kreuz noch erlebt, am Ende seines Lebens, ist hohen Spott und Verleumdung. Und hier wird so sichtbar, Jesus ist den Menschen nicht egal. Jesus ist den Menschen nicht egal. Sondern sie hassen ihn abgrundtief. Sie empfinden nur Abscheu für ihn. Er bekommt nicht mal den geringsten, niedrigsten Platz. Der Sohn Gottes, er muss sterben, den schlimmsten Tod. Und nicht mal hier wird erwähnt, dass er ein bisschen Ehre bekommt. Dort am Kreuz hängend bekommt er kein Mitgefühl, keine tröstenden Worte. Keine Hoffnung, keine Rettung, keine Hilfe und keine Anteilnahme. Am Ende werden seine Kleider geteilt, ihm wird die Dornenkrone aufgesetzt, er wird geschlagen, gefoltert und die Menschen freuen sich daran. Sie erfreuen sich daran, ihn sterben zu sehen. Der Heiland, Arzt und Retter muss diese Ablehnung selbst in seinem Tod erdulden und tat das freiwillig für dich und mich aus Liebe. Er schaut nicht seinem eigenen Schicksal, das er nicht ändern kann, in die Augen, sondern er tut das aus Liebe und aus seinem freien Willen. Wir können das so gut sehen im Leben von Jesus, oder? Was in der Krippe begann und er dort keinen Platz fand in dieser Welt bei den Menschen, zieht sich durch sein ganzes Leben hindurch, bis er stirbt und immer noch in seinem Sterben keinen Platz in dieser Welt für sich findet, die Menschen in dieser Welt ihm keinen Platz anbieten können. Das ist die Geschichte von Jesus Christus. Das ist die Geschichte von Jesus Christus. Aber es führt uns zu einer Wahrheit. Es führt uns zu einer Wahrheit. Denn wenn wir das sehen, ist Jesus, er hat ein weites Herz für uns, obwohl wir ihn nicht haben wollen. Das ist so eine wichtige und grundlegende Wahrheit, die wir heute mitnehmen können, dass Jesus für uns, wenn er uns sieht, ein weites Herz hat, ein großes Herz hat, offene Arme, in die er uns empfangen will, obwohl wir ihn nicht wollen. Auch wenn wir Jesus keinen Platz geben wollen, auch wenn wir in unserem Leben immer wieder Jesus von uns weisen und ihm keinen Platz geben wollen, er will dir einen Platz geben. Er hat für dich einen Platz reserviert. Jesus trifft diese Aussage Zachäus gegenüber, denn der Sohn des Menschen ist gekommen, zu suchen und zu erretten, was verloren ist. Jesus kam in diese Welt hinein, nicht um bei uns den besten Platz zu bekommen, und von allen Menschen gefeiert zu werden als der Sohn Gottes. Er kam in diese Welt, in eine verlorene Welt, in das Leben von verlorenen Menschen, um dort das Verlorene zu suchen und es zur Rettung zu führen. Die Welt, die Menschen, die Familie und die Jünger, sie hatten keinen Platz für Jesus. Aber schau, was Jesus tut. Er kam, um zu suchen. Er sucht sich diesen Platz. Er kommt in diese Welt und bekommt diesen Platz nicht, aber er macht sich auf die Suche nach einem Platz. Er wartet nicht so lange, bis du und ich Jesus den besten Platz in unserem Leben geben, sondern er kommt in unser Leben hinein und er sucht sich diesen einen Platz, den er haben kann. Und wenn er beginnt irgendwo, vielleicht nur eine Nebenstelle in deinem Herzen, diesen kleinen Platz einzunehmen, fängt er an, immer mehr seinen Platz auszuweiten. Fängt er an, all die anderen Dinge zu verdrängen und Jesus schafft sich Platz, wo du und ich ihm keinen Platz geben wollen. Er räumt auf, er drängt von sich, er sucht das Verlorene in dir und er sieht das Verlorene in dir und er will es retten. Und das tut Jesus oft, sogar genau dann, wenn wir ihn bitten, es nicht zu tun. Wenn wir ihm nicht dabei helfen oder ihm entgegenkommen. Und diese Eigenschaft von Jesus, sie wird an einigen Stellen deutlich. Jesus will Menschen retten. Er zwingt sie nicht dazu oder kämpft in einer frontalen Form darum, aber schau einen kleinen Blick mal auf das Herz von Jesus. Hier ist gerade nicht mehr sichtbar, aber ich lese es vor. Und als er sich näherte und die Stadt sah, weinte er über sie. Und er sprach, wenn du doch erkannt hättest und wenigstens an diesem Tag, was zu deinem Frieden dient, jetzt aber ist es vor deinen Augen verborgen. Jesus also, er weint über diese Stadt. Er weint nicht wegen den Mauern, er weint nicht wegen den Gebilden, sondern er weint wegen den Menschen in dieser Stadt. Und er sieht diese Menschen und er sieht ihre Verlorenheit. Und er wünscht sich, hättet ihr mich doch erkannt, hättet ihr mich doch gesehen, hättet ihr mir doch diesen Platz gegeben. Er weint wegen diesen Menschen und wegen ihrer Sünde. Er weint wegen ihrer Verlorenheit und wünscht sich, sie wären einen anderen Weg gegangen. Sie hätten ihn erkannt. Sie hätten bei ihm diesen Frieden gefunden, diesen Platz. Aber jetzt können sie es nicht mehr sehen. Jetzt können sie es nicht mehr sehen. Hier wird in so schöner Form das Herz von Jesus sichtbar. Er zwingt sie nicht, aber er weint um ihren Zustand. Er weint wegen ihrer Sünde. An einer anderen Stelle können wir es auch sehen. Ein Aussätziger kommt zu Jesus und bittet ihn, dass er ihn gesund machen kann. Und er sagt es so interessant. Er sagt, Jesus, du kannst mich gesund machen, wenn du willst. Wenn du es willst, kannst du es tun. Und dann heißt es in Markus 1, Vers 41, und innerlich bewegt, streckte er seine Hand aus, rührte ihn an und sprach zu ihm, ich will, werde gereinigt. Ich will, werde gereinigt. Hier kommt also dieser eine jemand zu Jesus, elend und krank, und er weiß, dass Jesus ihn heilen kann, und er bittet ihn, und Jesus ist so innerlich bewegt, wegen dieser Schwachheit. Und für ihn ist es keine Frage. Er sagt, ja, ich will, werde gereinigt. Das Problem ist nicht, dass Jesus nicht will. Das Problem ist nicht, weil Jesus zurückhält, weil er es nicht will, in unserem Leben etwas zu tun. Er muss es nur einmal sagen, hey, ich will, du bekommst es. Das Problem ist nicht, dass er nicht will, sondern dass wir nicht wollen. Das ist das Problem. Dieser Mann, er bittet Jesus, es zu tun und Jesus tut es. Weil Jesus bewegt davon ist, wenn er unsere Schwachheit sieht. Weil Jesus bewegt davon ist, wenn er unsere Sünden, unser Herz sieht und sieht, dass wir ihn doch brauchen. Die Welt und die Menschen haben keinen Platz für Jesus. Sie haben keine Barmherzigkeit für Jesus, aber Jesus blickt sie voller Barmherzigkeit an. Die Menschen, die Jesus begegneten, sie hatten keine Liebe für ihn, sondern Ablehnung. Und in dieser Ablehnung schaut Jesus sie an und er liebt sie aber. Die Menschen nehmen Jesus nicht an und sie drängen ihn weg, obwohl er sich ihnen zeigte. Aber Jesus zeigt sich uns ständig, obwohl wir ihn immer wieder ablehnen und bis zu diesem Zeitpunkt noch nichts getan haben. Das ist das Herz Jesu. Er tut ständig das Gegenteil von dem, was wir tun. Er tut ständig die entgegengesetzte Form von dem, was wir tun. Sein Herz ist so völlig umgekehrt zu unserem Herzen. Während wir unsere Arme verschränken und ihn nicht haben wollen, kommt er mit offenen Armen. Während wir keinen Platz für ihn haben in unserem Herzen, hat er nur Platz für uns in seinem Herzen. Wenn Jesus in dieser Welt, dem Leben all dieser Menschen, keinen Platz hat, du hast Platz für ihn in seinem Herzen. Auch wenn die Welt ihn verdrängen will und ihn abschalten will, er hat diesen Platz. Und er räumt ihn uns frei. Und das ist so diese wundervolle Botschaft. Nicht dein Herz, das ist nicht die gute Botschaft, dein Herz, sondern Jesu Herz. Das ist die gute Botschaft. Gottes Herz ist uns zugeneigt, obwohl wir ihm keinen Platz geben wollten, ist er bereit, diesen Platz in unserem Herzen zu gewinnen. Nachdem wir also diese Grundwahrheit verdeutlicht haben, wollen wir zu dieser Frage zurückkehren, die wir uns schon zu Beginn gestellt haben. Hast du Platz für Jesus in deinem Herzen? Das ist die Frage, die wir heute beantworten dürfen. Und Weihnachten ist in gewisser Form das Sinnbild von einer weihnachtlichen, liebevollen, gemütlichen Atmosphäre, die wir versuchen zu genießen, so stressig für manche diese Zeit auch sein mag. Es ist doch ein Fest der Liebe und der Gemeinschaft und der engsten Familie, ein Fest der Ankunft und Rettung unseres Herrn. Aber dennoch kann es sein, in dieser Zeit, wo wir Zeit haben sollten, Jesus in unser Leben zu lassen, Zeit haben sollten, über ihn nachzudenken, Zeit haben sollten, uns darüber bewusst zu werden, wo in unserem Leben kein Platz für ihn ist, wir für all diese Dinge in der Weihnachtszeit gar keinen Platz mehr haben. Wir in dieser Zeit so viel damit beschäftigt sind, andere Menschen zu lieben und uns selbst und diese Zeit so wundervoll zu genießen, dass wir keinen Platz und keine Zeit dafür haben, diese Zeit mit dem zu verbringen, den wir eigentlich versuchen zu feiern in dieser ganzen Weihnachtszeit. Und deshalb möchte ich diese Frage in 4 kurze Betrachtungen packen, um uns darüber zum Nachdenken zu bewegen, wie es aussieht mit unserem Herzen und dem Platz für Jesus darin. Vielleicht ist dein Herz mehr wie eine verschlossene Herzenstür, wie Offenbarung 3, Vers 20 es ausdrückt. Eine Tür, die verschlossen ist, und Offenbarung macht es deutlich, dass Jesus anklopft an dieser Tür. Und er sagt es so klar und er sagt, wenn ich anklopfe und du die Tür öffnest, komme ich zu dir hinein und ich werde es mir dort bequem machen. Ich werde dort ein Mahl mit dir halten. Mit anderen Worten bedeutet das, Jesus steht vor deinem Herzen und er möchte dort hinein und er will dort sein. Er will sich dort bequem machen, er will dort wohnen, er will bei dir sein, er will dort essen und Gemeinschaft mit dir haben. Das ist deine Herzenstür. Und vielleicht hast du das Klopfen Jesus schon oft gehört, aber du behandelst ihn eher wie die Sternsänger und sagst, ich mach lieber nicht auf, mal schauen, was dann reinkommt in mein Haus. Vielleicht klopft Jesus manchmal leise und manchmal ganz laut, aber du hast ihn bis jetzt noch nicht geöffnet. Hast vielleicht durch den Spion geschaut, aber noch nicht aufgemacht. Vielleicht war Jesus schon lange nicht mehr da und hat geklopft, aber wenn er heute klopft, wenn er heute diesen Platz in deinem Leben haben möchte, dann mach doch diese Tür auf und lass ihn einkehren in deinem Herzen. Vielleicht hast du in der letzten Zeit eine dunkle Zeit in deinem Glaubensleben gehabt, wenig Kraft verspürt, wenig Erfüllung, wenig Hingabe und Liebe, dann öffne heute diese Herzenstür für diesen Jesus. Denn auch wenn du ihn schon oft abgewiesen hast oder ihn weggedrängt hast, er ist bereit, dein ganzes Herz einzunehmen. Vielleicht ist dein Herz auch eher wie eine vollbesetzte Herberge. Alle Zimmer im Herzen deiner Herberge sind bereits belegt. Für Jesus ist dort kein Platz. Diese Ankunft von Jesus war vor der Tür, angekündigt und vorbereitet. Aber als es soweit war, war für ihn kein Platz da. Es war völlig ausgebucht. Vielleicht ist auch in deinem Herzen alles ausgebucht. Vielleicht wollen die wichtigsten und besten Gäste gar keinen Platz für Jesus machen. Und während sich all diese anderen Gäste schon eingenistet und reserviert haben, vielleicht finden sich dort Gäste wie Sorgen oder falsche Freunde, Gäste wie Zeitverschwendung und Streben nach Einfluss und Geld. Aber der Sohn Gottes wartet geduldig vor dieser Herberge, vielleicht nur in einem Stall, bis du Platz für ihn hast, bis Platz in der Herberge ist. Aber damit Jesus in deinem Herzen sein kann, musst du bereit sein, all diese schlechten Gäste bitten zu gehen, ihre Reservierung aufzuheben, ihre Buchung zu beenden, sie aus deinem Herzen zu verbannen. Die zahlen sowieso eine schlechte Miete. Du brauchst sie gar nicht, aber du brauchst Jesus. Wirst du ihm heute einen Platz in deiner Herberge reservieren? Vielleicht bist du auch wie dieser Sohn, der weggelaufen ist, aber einen liebenden Vater hast, der wartet und Ausschau hält, bis du zurückkehrst. Vielleicht bist du wie dieser Sohn, der weggelaufen ist vor seinem liebenden Vater und du siehst ihn nicht mehr. Du hörst ihn nicht mehr. Du bist einfach nur weggelaufen. Du hast keine Gemeinschaft mehr mit ihm. Du bist weggelaufen mit all deinen Problemen und deinem Elend und deinen Vorstellungen über dein Leben und deiner Frustration. Aber du kommst nicht mehr damit klar. Und du weißt, dass der einzig wahre Weg der ist, zurückzukehren. Und im Inneren weißt du, du musst zurück zu diesem liebenden Vater, wo es dir gut gehen wird. Und das kostet viel Überwindung, obwohl du gerade nicht bei ihm bist. Weiß er, wo du bist. Obwohl du nicht bei ihm bist, weißt du, dass wenn du zurückkommst, er dich nicht verwerfen wird. Und wenn du kommst, du nur in die richtige Richtung gehen musst. Einige Schritte und noch ein Schritt und noch ein Schritt und noch ein Schritt in die richtige Richtung. Und irgendwann wirst du ihn sehen, wie er dasteht und Ausschau nach dir hält. Nicht mit Vorwürfen, nicht mit Prügelstrafe, nicht beleidigt, sondern er steht da und wartet auf uns, wenn wir weggelaufen sind, mit offenen Armen. Und er wartet und wenn du kommst, wird er dich in die Arme nehmen, dir um den Hals fallen, dich küssen, so wie dieser Vater und das schönste Willkommensfest für dich vorbereiten. So ist unser Herr, während wir weglaufen, während wir eigenen Vorstellungen nachgehen und es manchmal nicht mal merken und diese Schritte oft gar nicht äußerlich, sondern nur innerlich sind. Vielleicht ist es aber auch so, dass Jesus sich in deinem Leben erweist als der suchende Hirte. Er kommt, um dich zu holen. Er kommt, um dich zu holen und er wird bald da sein. Vielleicht bist du wie dieses eine Schaf, das weggelaufen ist und hast dich in irgendeinem Gestrüpp verfangen. Aber dieser liebende Hirte erwartet nicht, bis dich wilde Tiere gefunden haben und verschlungen haben, sondern er ist bereit, diese 99 zurückzulassen, um dich zu holen. Und vielleicht kannst du das gar nicht selbst begreifen. Aber du bist gefangen, du kannst ihn nicht zu dir rufen, du kannst ihn nicht bitten, dich zu holen, du musst warten. Warten, bis er dich davor befreit, worin du dich gefangen hast. Aber er kommt und er wird dich dort herausführen aus Dingen, die du selber nicht schaffen kannst. Manchmal gibt es auch diesen Zustand, da müssen wir geduldig warten, bis unser suchende und liebende Hirte uns holt und uns zurück in seine Herde führt. Was es auch sein mag, an welchem Punkt du dich befindest, vielleicht sind es auch nur einzelne Lebensbereiche, ist diese Frage notwendig für uns. Hast du Platz für Jesus in deinem Herzen? Und wo verdrängst du ihn? Ist Weihnachten nur ein Fest der Tradition und der Gewohnheiten? Oder ist es ein Fest, das dich immer wieder neu in tiefe Hingabe zu Jesus führt? Jede dieser Bilder, die ich gerade erwähnt habe, die sehen wir so klar in der Bibel und die Frage ist, finden wir heute, nicht morgen, nicht übermorgen, nicht nächste Woche, nicht nächstes Jahr, sondern finden wir heute Platz für das Reden Gottes in unserem Leben? Finden wir heute Platz für Jesus in unserem Herzen. Und ich wünsche es so dir und mir in unserem Leben, dass Jesus neu eintreten kann. Dass Jesus neu Raum gewinnt, Platz gewinnt, um dort auszufüllen mit seiner Liebe und Barmherzigkeit und seinem wundervollen Herzen. Amen. Lasst uns gerne auch aufstehen und jeder, der beten möchte, der darf es auch gerne tun. Herr Jesus, du schaffst Platz, wo wir denn keinen Platz geben wollen. Und wir sehen unser Herz und wir sehen dein Herz und müssen Buße darüber tun, Herr. Und danken dir und loben und preisen dich dafür, dass du ein wundervolles Herz hast, das auf uns gerichtet ist, das uns zugeneigt ist und das uns einen Platz verschafft, obwohl wir das von uns aus gar nicht wollten. Und das zeigt deine Liebe, deine Fürsorge und deine Gnade für uns, Herr. Amen.